Einfach zum Anfang für eine Predigt doch mal beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so gnädig bist. Deine Gnade ist höher als der Himmel. Ich danke dir, dürfen wir einfach immer wieder uns dem bewusst werden, was du für uns da bist, was du, wie gnädig du uns gegenüber bist. Und ich freue mich darauf, jetzt in den kommenden paar Minuten uns wieder mit deinem Wort auseinanderzusetzen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm da, übersetz du ins Herz von dem Einzelnen, übersetz du ins Herz von mir. Ich wünsche mir, dass dein Wort uns verändert, dass dein Wort mich verändert. Also geben wir dir einfach Raum. Du, was nur du kannst tun. Amen. Ja. Yeah. Der Benni hat immer eins Flipchart und ich habe jetzt halt zwei. Nein. Wie wir schon gehört haben vom Remo, sind wir in dieser Predigtreihe zum Markus. Und wenn du jetzt zuerst mal hier bist und von dieser Predigtreihe hörst, ich empfehle dir wärmstens, auf unseren YouTube-Kanal zu gehen und die Predigt dann noch zu hören. Weil gerade die zwei, die vorangegangen sind aus dem Kapitel 12, sind schon noch wichtig für das, was wir heute werden zusammen anschauen. Das ist echt die Fortsetzung. Und damit du gleich mitkommst, kurz einen Überblick. In der ersten Predigt hat der Benni das aufgenommen und gesagt, Jesus hat es vielleicht provoziert mit den führenden Männern von Israel. Hat sie vielleicht bloßgestellt oder angeprangert. Und die haben dann versucht, ihn zu linken. Und haben verschiedene Fallwellen stellen. Zum einen haben sie versucht, mit einer falschen Aussage in irgendeine politische Partei reinzudrücken, die sie dann können fecken können. Und der zweite Versuch ist so weit darum gegangen, ja, es gibt, ist so um die Frage vom ewigen Leben gegangen, gibt es ein ewiges Leben, wie sieht das dort aus? Sie haben einfach versucht, Fangfragen zu stellen und ihn in die Falle zu locken. Aber Jesus hat so brillante Antworten gegeben, dass sie wie nichts gegen ihn haben können. Er hat sie wie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Und die Geschichte, die wir heute drin eintauchen wollen, die fängt ein bisschen anders an. Und zwar scheint es so, als wäre der Typ, der die Frage stellt, beeindruckt gewesen von dem, was Jesus vorher geantwortet hat. Ich lese den Text noch einmal vor, dass wir den Kontext haben. Einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Da sieht man schon, er hat irgendwie auch gemerkt, der Typ hat etwas auf dem Kasten. Nun trat er näher und fragte ihn, Rabbi, das heisst so viel wie Lehrer. Also irgendwo, der Typ hat Respekt gehabt vor Jesus, nicht Respekt gehabt vor dem, was er vorher geantwortet hat. Und hat gefunden, wenn einer meine Frage beantwortet, dann auch der. Was ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus erwiderte, das Wichtigste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Mal bis dahin. Das ist auch eine der bekanntesten Stellen. Also sogar Leute, die sonst nichts mit der Bibel am Hut haben, können sagen, ja, lieb die Nächste dich selber und so weiter. Für aber wirklich zu verstehen, was Jesus eigentlich hier sagt, müssen wir ein bisschen Kontext haben. Und zwar, die erste Frage, die sich stellt, ja, ein Gesetzeslehrer. Was ist denn das überhaupt für ein Typ? Scheinbar, was der Markus hier eigentlich sagt, ist einfach einer von denen, der daraus kommt, beim Gesetz von Mose, aber nennt nicht zu welcher Partei, dass er gehört. Und ich denke, wir versuchen doch hier mal ein bisschen aufzuzeigen, was ist denn ein Gesetzeslehrer und woher kommt genau die Beschreibung. Und für das müssen wir die Geschichte von Israel ein bisschen verstehen. Darum ganz kurz, ich habe das schon mehr wieder einmal gemacht. Wir von ganz vorne in der Bibel. Am Anfang macht Gott die Welt. Und er schafft alles, was es gibt. Ich sehe die Farbe nicht. Ja. Schlussendlich auch die Menschen. Adam, Eva. Genau. Und die Bibel beschreibt uns das eigentlich. Gott macht den Menschen als sein Ebenbild. Das kann man so verstehen, wie Gott schafft seine Stellvertreter hier auf der Erde. Gott wollte der Partner sein von den Menschen. Und wenn man Gott nicht zeichnen darf und kein Bild machen von ihm, schreibe ich einfach Gott. Also Gott hat gedacht, ich will mit den Menschen zusammen die Welt beherrschen, für die Welt schauen, zu bauen und bewahren. Der Mensch hat aber gefunden, du kannst mich mal, ich will alleine bestimmen. Und hat sich wie von dieser Beziehung abgewendet. Hat Gott eigentlich den Rücken zugekehrt. Gott aber hat gesagt, hey, ich habe den Menschen für Beziehung geschaffen und ich kämpfe für die Beziehung. Ich will die Beziehung wiederherstellen. Und er wählt sich einen Typ aus, der Abraham, und sagt, mit dir will ich wieder mit der ganzen Welt und der ganzen Schöpfung in Beziehung treten. Aus dem Abraham wird schlussendlich ein Volk. Denke ich noch ein paar mehr. Das Volk Israel. Und die im zweiten Buch von der Bibel, im Exodus, fängt die Geschichte von diesem Volk an. Und das Volk ist nicht frei, sondern das ist Sklaverei, das ist gefangen, die sind nicht frei. Gott aber befreit sein Volk aus dem Land raus und führt sie zu einem Berg. Und bei diesem Berg sagt er, ich will mit euch einen Bund schließen. Also ich will wieder in die Beziehung eintreten. Und vielleicht kennst du den Bund, es gibt das Gesetz mit den 10 Geboten. Genau. Und wir verstehen das, glaube ich, oft ein bisschen falsch, aber Gott sagt euch hier, ich will eine Ehe schließen mit euch. Ich will wieder eine Beziehung mit euch als Volk. Und das Gesetz hier, upsla, das Gesetz ist die Grundlage, wo wir darauf eine Beziehung können führen können. Sagt Gott zu dem Volk. Also kannst du dir vorstellen, das ist wie unser heutiges Eherecht. Das Eherecht ist die Grundlage für eine Eheschließung. Und so ähnlich sind die 10 Gebote. Jetzt aber, die Geschichte ein bisschen kennen vom Volk Israel, sie hat das missachtet und schlussendlich hat Gott wieder müssen Konsequenzen spüren lassen und sie sind aus ihrem Land vertrieben worden, sie sind wieder in die Gefangenschaft gewesen, eigentlich zurück auf Feld 1. Und Gott hat sie dort wieder daraus befreit. Und dann hinterher hat die einfach reflektiert und sich gefragt, wie sind wir eigentlich wieder zurück auf Feld 1 gekommen, was ist passiert? Und hat gemerkt, wir haben das Gesetz vernachlässigt. Wir haben nicht mehr nach dem Gesetz gelebt. Und dann ist die Frage aufgekommen, das ist dann so Esra, Nehemia, die Geschichten. Was bedeutet das Gesetz für uns überhaupt? Weil die haben das völlig aus dem Blick verloren. Die meisten Leute haben nicht mal mehr Hebräisch können, sondern Aramäisch geredet. Und irgendwie, ja, was will denn Gott von uns? Und dort hat es sich angefangen mit einem Gesetzeslehrer. Die haben das Gesetz studiert und haben versucht, es zu übersetzen in den Alltag der Leute. Eigentlich machen die das, was ich heute mache, predigen. Gesetzeslehrer sind die, die beim Gesetz rauskommen und das sollten verständlich machen und anwenden auf das Leben der Leute. Jetzt vielleicht ein kleines Beispiel. Im Gesetz steht, du sollst am Sabbat, also am Sonntag, kein Werk tun. Was ist aber ein Werk? Ist jetzt Wäsche aufhängen am Sonntag ein Werk? Ist Staubsauger am Sonntag oder der Tisch putzen nach dem Essen, ist das ein Werk oder nicht? Und genau diese Fragen, mit denen haben sich Gesetzeslehrer befasst. Die haben gesagt, okay, wir wollen das Gesetz wiederhalten, weil wir wollen nicht wieder zurück daher. Also müssen wir ganz klar sagen, auf was kommt es darauf an? Wie müssen wir leben, damit Gott mit uns zufrieden ist und wir nicht wieder unser Land verlieren, wieder von Gott einen Klapp kassieren? Und das war eigentlich dann ihr Ziel gewesen. Einfach so jetzt um den Kontext zu beleuchten. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, schon nur die Frage, was darf man am Sonntag machen und was nicht, das ufert enorm aus. Oder wenn du für jede mögliche Situation und jedes mögliche Ergebnis willst, irgendwie das Gesetz festlegen, was heisst es denn? Das gibt eine riesige Litanei von Gesetzen und Gebötchen und Satzungen. Und ich denke, mit genau diesem Problem ist der Schriftgelehrte zu Jesus gesagt, Lehrer, was ist das wichtigste Gebot? Der Typ war vermutlich total überfordert mit dieser Fülle an Sachen, die er einhalten sollte. Mit dieser Fülle an Sachen. Und er dachte, ja, aber auf was kommt es denn jetzt schlussendlich darauf an? Und er wollte nicht wissen, einfach, welches von diesen x-tausend Sachen, die wir jetzt hier erarbeitet haben, ist das Wichtigste. Sondern die Frage ist vielmehr, fassen wir das Gesetz zusammen. Mit welchem Gebot würdest du die ganze Sache zusammenfassen? Ähnlich wie wenn du den ChatGPT fragst, was der Remo gemacht hat. Was ist denn die Bundesverfassung oder unser Gesetz in der Schweiz zusammengefasst? Und genau diese Frage stellt der Schriftgelehrte Jesus. Er hat halt keine ChatGPT gegeben, da war Jesus die beste Antwort zum Fragen. Aber er fragt jetzt halt Jesus, was ist das Wichtigste das höchste Gebot. Und Jesus lustigerweise antwortet mit einem Satz aus dem Gesetz. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Das ist mal der erste Teil. Was Jesus hier sagt, ist auch bekannt unter dem Namen Schma Israel. Das ist ein Gebet, das jeder Jude kennt hat. Weil jeder Jude hat es am Morgen wie auch am Oben betet oder soll beten. Ob sie es gemacht hat, ist die andere Frage. Aber das ist ein Gebet, das eigentlich zur täglichen Liturgie gehört hat. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das genau? Und für das zu klären, müssen wir zuerst einmal etwas zur Liebe sagen. Ja, googelt, was der Duden für Liebe würde sagen. Und der Duden tut Liebe als ein Gefühl oder eine Emotion. Eine Emotion beschreiben. Wo daraus heraus eine Handlung passiert oder auch Entscheidungen. Jetzt ist noch wichtig, in der biblischen Sicht ist es gerade umgekehrt. Es ist nicht so, dass in der Bibel Liebe nicht ein Gefühl ist. Das ist es auch. Aber in der Bibel ist Liebe in erster Linie eine Art zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Und daraus heraus kommen Emotionen. Hat zu wenig Platz berechnet. Das ist mal ganz wichtig so für den Anfang. Seht ihr das überhaupt alle da? So, besser. Und jetzt, dass ihr nicht einschlaft, gehen wir hier zusammen durch. Und zwar möchte ich von euch gerne wissen, was bedeutet es jetzt mit dieser Definition von Liebe im Hinterkopf? Was bedeutet es, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Hau die Mause. Braucht ihr noch eine Zeit? Was bedeutet es? Geht nicht falsch oder richtig, ich schreibe euch mal auf. Zeit. Weiter. Vertrauen. Noch etwas? Fokus. Loben. Tu vielleicht auf, das hier wäre die Seele. Das ist schwierig zu zeichnen. Aber sonst könnt ihr etwas sagen zur Seele. Was bedeutet es von ganzer Seele, Gott zu lieben? Den zu erreichen. Hat etwas gehört? Gehorsam. Ist das da hinten? Oder wo ist das? Da. Da. Aha. Ist nicht das Gleiche? Was ist noch Anmerkungen? Sonst gehen wir mal drüber. Entscheidung. Wo? Ich schiebe es mal da unten her. Ich muss mal erweitern, was bedeutet es, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft Gott zu lieben. Habt ihr da Ideen? Bewusst? Da. Wo ist das? Da. Prio. Aha. Disziplin. Daten. Mhm. Es nimmt langsam Fahrt auf. Was? nach Möglichkeit. Hä? Was?
Wille.
Wille. Der ist doch hier. Hä?
Training.
Gut. Disziplin habe ich, glaube ich, schon da. Ja. Kämpfen. Scheint irgendwie einfacher auf der Seite. He? Habt ihr noch etwas für da? Abhängigkeit. Bis dann. Was hast du noch gesehen? Hingabe. Wo ist das hier? Im See. Im See. Aha. Ich glaube, wir müssen hier mal schließen. Ich habe euch ein bisschen die Spannung reingenommen, was es heisst, hier oben zu stehen und sich Gedanken zu machen über das. Ich würde noch gerne etwas dazu sagen, was man aus biblischer Sicht unter dem versteht. Oftmals verbinden wir mit dem Herz Gefühl. Heute in unserem heutigen Setting. Aber das Herz im biblischen Sinn ist, steht für das Zentrum des Menschen. Das ist alles, was deine Absichten, deine Willen, deine Gedanken ausmacht. Gedanken in der Bibel, die entspringen dem Herz. Ein Wille entspringt dem Herz. Darum heisst es ja auch im Hesekiel, dass Gott uns ein neues Herz muss geben, weil eigentlich das, was uns die Richtung vorgibt für unser Leben, ist das Herz. Und wenn das verkehrt verkrümmt ist, dann gehen wir in die falsche Richtung. Darum braucht es ein neues Herz. Das heisst eigentlich Erneuerung vom Denken, Erneuerung vom Fühlen, Erneuerung von Wahrnehmung. Das ist alles im Herz drin. Seele steht für die komplette Existenz des Menschen. Das Wort, das hier dahinter steht, kommt eigentlich aus dem Hebräischen und meint Körper, Seele und Geist. Wir, wenn wir heutzutage Seele hören, haben wir oft so eine unkörperlichen Geist, der uns nach dem Tod verlässt, das ist Chabis. Das ist griechisches Denken aus der Philosophie, wo Körper und Seele trennt. In biblischer Sicht ist Körper, Seele und Geist eine Einheit, die das Leben ausmacht. Ohne eines von diesen drei hast du kein Leben. Also Seele bezeichnet wie die ganze Existenz von dir. Man könnte sagen, Seele und Herz bezeichnet Existenz vom Mensch. Die komplette Existenz mit Willen, Trachten, aber auch sie existieren, leben, körperlich wie geistig, seelisch. Genau. Da hier, mit deinem ganzen Verstand, Verstand ist wie die Logik, die Möglichkeit, die Fähigkeit, können zu denken, können zu verstehen, können Connections zu machen, Sachen zu verbinden, eine Logik nachzuvollziehen. So die Ratio, die sogenannte. Und mit der ganzen Kraft bedeutet nicht einfach mit dem grossen Bizeps, sondern die Kraft bezeichnet alles, was du als Mensch als Ressourcen hast. Das ist Zeit, das ist aber auch Geld, das ist aber auch emotionale Spannkraft. Da hat nicht jeder gleich viel. Das sind alle deine Möglichkeiten. Also man könnte sagen, Jesus sagt hier, oder das Gesetz sagt hier, du sollst Gott, der Herr, lieben. Mit deiner kompletten Existenz, mit allem, was dich ausmacht, mit deinem ganzen Willen, deinem ganzen Trachten, alles, was du bist und mit allem, was dir zur Verfügung steht. An geistigen, wie auch an physischen und materiellen Ressourcen. Das ist noch tough. Warum ist jetzt das mega wichtig? Ich habe vorhin mich auf das hier bezogen. Das Gesetz ist wie das Eherecht die Grundlage, worauf eine Beziehung möglich ist. Gott hat dem Volk nicht ein Gesetz gegeben, das er wollte, dass sie Paragraph für Paragraph halten, sondern er hat ihnen ein Gesetz gegeben, das er gesagt hat, das ist die Grundlage, wo wir unsere Beziehung darauf bauen. Das Volk brennt durch das, dass sie verkackt haben und sie ins Exil kommen, hat wie überreagiert und gesagt, wir müssen jeden Paragraph einhalten, sonst ist Gott nicht zufrieden mit uns. Und ich weiss nicht, vielleicht kennst du das. Wenn ich nicht so und so und so verhalte, ist Gott nicht zufrieden mit mir. Ich habe heute Morgen nicht stille Zeit gemacht, ich bin spät aufgestanden und auf den Zug müssen säckeln, jetzt ist Gott heute nicht mit mir. Vielleicht kennst du so Gedanken. Das ist genau das Denken von, ich muss doch den Status quo erfüllen, dass Gott mit mir zufrieden ist. Und Jesus mit seiner brillanten Antwort sagt euch, Freunde, ihr habt das Eherecht zum Zentrum der Beziehung gemacht. Aber dabei geht es um die Beziehung, es geht nicht ums Recht. Deine Ehe, wenn du nur dich auf das Eherecht fokussierst und schaust, dass jeder Paragraph dort erfüllst, wird sie höchstwahrscheinlich gleich mal auseinanderbrechen. Und dort steht nicht sehr viel Gescheites drin. Beziehung entsteht dadurch, dass du es erlebst und nicht dadurch, dass du das Eherecht erfüllst. Und genau gleich ist das hier. Darum sagt Jesus, hey, die Beziehung ist das Wichtige. Du sollst den Herrn, den Gott, lieben. Es geht um Beziehung und nicht um das Gesetz an sich. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Du kannst nicht Gott lieben und die Nächsten hassen. Weil die Nächste ist genauso im Ebenbild geschaffen wie du. Das heisst, wenn du die Nächste hassest, hast du eigentlich ein Problem mit Gott. Es wird im Neuen Testament etwa die aufgegriffen und ich habe das Gefühl, wir verstehen manchmal auch diesen Satz ein bisschen falsch mit unserem falschen Verständnis von Liebe. Liebe die Nächste dich selber heisst nicht, halt ihn einfach aus am Sonntagmorgen, wenn er neben dir hockt. Es heisst auch nicht, geh ihm einfach auf den Weg, weil du es nicht ganz so gut hast mit ihm, aber denk nichts Böses über ihn, ignoriere ihn einfach. Der Nächste Liebe zeigt sich in der Handlung. Und wenn Jesus hier sagt, das ist wieder ein Gebot aus dem Alten Testament, vielleicht für all die, die finden, im Alten Testament ist der Zornig Gott, liebt die Nächste wie dir selber, kommt auch aus dem Alten Testament. Liebt der Nächste wie dir selber heisst, setz all deine Ressourcen ein, die du hast, dein ganzes Sein, damit es am Nächsten so gut geht wie dir. Setz dich genauso für das Wohl von deinem Nächsten ein, wie du für dein eigenes Wohl einsetzt. Das ist komplett ein anderer Anspruch, als das, was ich lange verstanden habe, und liebe deine Nächste dir selber. Das heisst also, wenn du dir gute Ferien gönnst, ist vielleicht die Frage, würdest du es am Nächsten auch mega gönnen? Und was tust du dafür? Der Gesetzeslehrer antwortet und sagt, es ist wirklich so, wie du gesagt hast. Und wiederholt eigentlich die ganze Litanei noch einmal. Und fügt dann an und sagt, das alles hier, das ist wichtiger als jedes Opfer. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine krasse Aussage ist. Jesus und der Gesetzeslehrer, die reden im Hof vom Tempel, am Ort der Opfer. Und der Gesetzeslehrer, einer, der eigentlich den ganzen Opferkult unterstützt, sagt, das hier ist wichtiger als jedes Opfer. Der hat richtig Eier in den Hosen gehabt, das zu sagen. Und ich glaube, es ist etwas mega Teues da drin, weil Gott will von dir nicht ein Opfer. Er will dich. Das ist ein tiefgreifender Unterschied. Und Jesus sagt dann zu ihm, hey, sieht, wie einsichtig der Typ ist und sagt ihm, du bist wahrlich nicht weit weg vom Reich Gottes. Ich kann dir sagen, du bist nah dran. Aber warum ist der Typ nicht nah dran? Der hat es doch gecheckt. Der hat doch jetzt gecheckt, was das Gesetz von ihm will. Aber ich glaube, hier kommt ein mega wichtiger Punkt ins Spiel. Und zwar sagt der Paulus im Römerbrief, denn durch das Gesetz, im dritten Kapitel, kommt Erkenntnis der Sünde. Niemand wird durch das Gesetz gerecht vor Gott. Muss ich da etwas anderes haben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. So oft habe ich das Gefühl, ich eine weisse Weste vor Gott. Wenn ich mich vergleiche mit anderen und ich denke, ja, also so schlimm wie der bin ich schon nicht. Ich finde, ich mache es echt fein, ein bisschen gut, habe ich das Gefühl. Ich arbeite in der Kirche, verbringe hier sehr viel Zeit mit dem Herrn und studiere die Bibel. Und ich würde sagen, ich gebe vorbildlich mit Zeit. Ich bin doch echt fein, ein bisschen guter Christ. Ich mache das fein, ein bisschen gut. Jetzt aber, keine Ahnung, ich weiß nicht, mein Herz mit all meinen Absichten. Mir ist schon wichtig, dass meine Predigt hier gut ist. Und dass dir mir auch ein bisschen Anerkennung geben. Das tut mir schon noch gut. Ist das jetzt wirklich nur zur Ehre von Gott? Ups! Ich fühle jetzt schon mein Denken ein. Ich meine, ich studiere über ein Wort, ich meditiere, ich versuche zu verstehen, was Gott von mir will. Und denke auch den Tag darüber nach, ich lerne Sachen auswendig und versuche, wie das zu meditieren. Aber irgendwie fände ich es schon noch cool, selbstständig zu sein und mal so eine geile Karre zu restaurieren. Oder weiss der Geier was. Und plötzlich bin ich wieder bei meinen Projekten, die mich faszinieren würden. Und nicht, dass es schlecht wäre. Aber ist wirklich mein ganzer Verstand bei Gott. Ich setze all meine Kraft ein, Gott zu lieben und mein Nächsten. Ich habe letzten Monat 200 Steine bekommen, das war richtig cool, haben wir schön können essen. Und gerade diese Woche hat mir im Studium einer erzählt, der sagt, ja, er sei mega darauf angewiesen, dass Gott ihn versorgt. Ich habe Versorgung erlebt, aber habe jetzt meine Kraft eingesetzt, um auch ihn zu versorgen. Mit dem, was mir gegeben. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber mir macht das demütig, wenn ich das hier höre und sehe. Und ich denke, das war der Grund, warum das am Schluss von diesem Text steht. Es hat niemand mehr gewagt, Jesus ein Wort zu fragen oder etwas zu sagen. Weil sie wie gecheckt haben, Mist. Wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber, bin ich nicht halb so gerecht, wie ich das Gefühl habe. Meistens versage ich in allen Bereichen gleichzeitig. Und vielleicht geht es auch dir so. Aber das ist das, was Gott von uns will. Das ist die Grundlage der Beziehung. Ohne das keine Beziehung. Das ist das Eherecht, für mit Gott in Beziehung zu kommen. Gute Nachricht. Jesus hat es vollkommen erfüllt. Jesus hat das gemacht, hier. Er hat den Mantel der Gerechtigkeit erworben, indem er das Gesetz zu 100% erfüllt hat. Er hat mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen Verstand, mit seinem Herz, mit seiner Seele zu 100% für Gott gelebt. Zu 100% den Vater im Himmel geliebt und der Nächste wie sich selber. Er hat die Beziehung können leben. Er hat die Grundlage gehabt. Und gleich geht er ans Kreuz und nimmt auf sich, was eigentlich du verdient hast. Weil du es nicht erfüllst. Was ich verdient habe, weil ich es nicht erfülle. Und wenn du jetzt das einsehst, wenn du checkst, hey, wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber, bin ich Gesetzesbrecher. Dann kannst du zum Kreuz sagen, schau, ich habe das Gefühl gehabt, meine Weste ist weiss, aber es ist nicht so weiss, wie ich gerne hätte. Und dann bekommst du von Jesus den Mantel der Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit wird dir geschenkt. Und wenn du jetzt vor Gott stehst, vor Gott trittst, dann sieht er die Gerechtigkeit von seinem Sohn. Schau mal, ich bin gerecht. Keine Flecken, nichts. Darum kann der Paulus einer Gemeinde in Korinth, die Hurerei betrieben hat, des Grauens schreiben, die Heiligen und Gerechten im Herr. Nicht wegen sich, sondern wegen der Gerechtigkeit von Jesus. Darunter ist immer noch der Raffi, der versagt, auf jeder Ebene. Aber wenn Gott mich anschaut, sieht er die Gerechtigkeit von seinem Sohn. Das heisst nicht, dass das Gesetz für mich jetzt nicht mehr gilt. Sondern Jesus hat das Gesetz erfüllt, durch seine Gerechtigkeit. Und jetzt geht es darum, dass ich in meinem Leben lehre, dieser Gerechtigkeit würdig zu leben. Es ist nicht so, dass das Gesetz für dich nicht mehr gilt, sondern du bist herausgefordert, die Gerechtigkeit von Jesus anzunehmen und er zu lehren, auch so zu leben, wie die Gerechtigkeit, die dir geschenkt worden ist. Und ich glaube, das ist das, was die Stelle hier sagen will. Die Stelle fordert uns heraus, und hat uns den Spiegel vor, jedem Einzelnen von uns. Und ich weiss nicht, welcher Bereich von deinem Leben jetzt gerade den Spiegel vor dran hat. Aber ich weiss, dass Jesus gesagt hat, ich habe es erfüllt. komm zu mir und ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Und dann darfst du lernen, dieser Würde zu leben. Und Bänder, darfst du jetzt raufkommen? Wir werden jetzt den zweiten Teil vom Lobpreis haben. Und ich möchte dich einfach herausfordern. Lass dir dein Leben spiegeln, von dem, was Jesus in dieser Stelle gesagt hat. Bist du ehrlich mit dir selber und frag dich, wo habe ich vielleicht wieder selber versucht, das Gesetz abzuhaken, damit es einfach so reicht, anstatt von ganzem Herzen zu lieben. Es hat hinten Leute vom Ministry-Team, der Johnny und Selina. Wenn du froh bist, dass jemand für dich und mit dir betet, damit du wieder kannst glauben, dass die Gerechtigkeit dir geschenkt ist, dass du neue Kraft bekommst, wieder nach dieser Gerechtigkeit zu leben, dann darfst du hingehen und dich segnen. Genau gleich darfst du natürlich auch den oder die, die neben dir hocken, anhauen und sagen, hey, können wir zusammen beten. Und ich möchte euch wirklich einladen, dort ehrlich mit euch selber zu sein. Und ich werde zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Gerechtigkeit von deinem Sohn einfach so schenkst. Wir müssen sie nicht verdienen, wir können sie auch nicht verdienen. Und das zeigt uns immer wieder, wenn wir über das Gesetz nachdenken. Aber ich danke dir, dürfen wir einfach wissen und glauben, dass du alles gibst für uns mit deinem Sohn. Und ich bitte, dass du heute Morgen eigentlich zu jedem Einzelnen redest, dass du zu mir redest und mir offenbarst, wann ich neu wieder darf, empfangen und in die Beziehung eintreten zu dir, anstatt versuchen, von selber gerecht zu sein. Danke für dein Reden. Amen.